Deutschlandfunk Kultur Nachspiel.
Es gibt ja Fußballliebhaber, die lieben leere Stadien, wie am letzten Dienstag beim Nations League-Spiel Deutschland gegen die Schweiz, weil sie dann jedes Geräusch hören können. Aber sind wir doch mal ehrlich, Fußball ohne Fans, da fehlt einfach das Salz in der Suppe. Anlaufpunkt und Ansprechpartner für deren Belange sind seit Anfang der 80er Jahre in Deutschland sogenannte Fanprojekte. Damals entstanden diese vor allem als Deeskalationsinstrument, weil die Gewaltbereitschaft von jüngeren Zuschauern in und um die Stadien sehr hoch war. Bundesweit gibt es inzwischen 68 Projekte, organisiert unter dem Dach der Koordinationsstelle Fanprojekte, kurz KOS genannt. Nun wurde im September bekannt, dass der Deutsche Fußballbund seine Unterstützung ab 2022 deutlich reduzieren will. Das kommt bei den Fans natürlich überhaupt nicht gut an. Aber es bestätigt bei manchen Anhängern eben auch ihr bisheriges Bild vom DFB, wie Stefan Osterhaus herausgefunden hat.
Gelder streichen bei Fanprojekten und kleinen Vereinen, das soll es gewesen sein. Wir haben es nicht vergessen. Reformen waren euer Versprechen. So reagierten Fans des 1. FC Union zum Saisonstart mit einem Stadionbanner auf jene Gerüchte um die anstehende Streichung der Finanzierung von Fanprojekten. Ein Bericht im Spiegel gab dem zusätzliche Nahrung. Im Zuge der Pandemie habe sich auch der DFB Einsparungen auferlegt, die die Fanprojekte betreffen würden. Zwar reagierte der Verband und erklärte, bis 2022 bleibe alles beim Alten, doch was dann passieren soll, verschwiegen die Funktionäre. Insgesamt 68 Fanprojekte an 61 Standorten werden von DFL und DFB gefördert mit bis zu 150.000 Euro. Das ergab zuletzt eine jährliche Förderung von 3,3 Millionen Euro. Bitter nötig sei dieses Geld, um Gewaltprävention zu betreiben, sagen die Macher der Projekte vor Ort. Michael Gabriel von der Koordinierungsstelle Fanprojekte in Frankfurt setzt auf Dialog.
Und die Fanprojekte sind tatsächlich eine Chance, dass man quasi die Interessen von den jungen Leuten rechtzeitig hört, dass wir auch Türen öffnen für die jungen Leute, für die organisierten Fanszene, damit sie als ernstzunehmender Gesprächspartner dann auch an den Tischen sitzen können und mitentscheiden können über Dinge, die sie betreffen. Und das beruht auf unserem Wissen, dass die Bereitschaft zur Verantwortungsübernahme in den Fanszenen sehr, sehr groß ist. Wenn es um ihre eigenen Sachen geht, dann kann man sich tatsächlich auf Fans verlassen. Und das ist nicht nur für den Fußball von großer Bedeutung, also für die Vereine oder für die Verbände, sondern es ist auch für die Gesellschaft von großer Bedeutung, weil das natürlich Lernerfahrungen sind, die junge Menschen da machen.
Bedeutung für die Gesellschaft, das bedeutet nach Ansicht Gabriels vor allem Entlastung. Denn dank der Arbeit der Fanprojekte habe sich schon so manche Fanszene gewandelt, auch wenn es gar nicht für möglich gehalten worden war. Gabriel verweist auf Erfolge, die bereits erzielt wurden. Auch und gerade in Regionen, die als hochproblematisch galten, wie etwa das Milieu um Dynamo Dresden.
Da kann man sich heute kaum nur vorstellen, dass sie auch mal in der vierten Liga waren und es quasi unendlich viele Probleme rund um diesen Verein gegeben hat. Also auch Probleme, obwohl der Verein in der vierten Liga gespielt hat, die bundesweit Aufschlag genommen haben. Und seit es das Fanprojekt gibt, das ist jetzt knapp über 15 Jahre, hat sich auf allen Ebenen tatsächlich die Situation verbessert. Die Fans sind deutlich besser organisiert. Die Fans können sich selbst sehr gut artikulieren. Das ist gelungen auch, weil sie immer wussten, dass sie mit dem Fanprojekt eine Unterstützung, auch eine strukturelle Unterstützung an ihrer Seite haben.
Sieg Zelt, Union Ultra, der sich im Bündnis Pro Fans engagiert, erklärt ganz plastisch, was verloren gehen würde, wenn der DFB die Finanzierung drastisch kürzen würde. Er erläutert anhand einer Rechnung, was durch Prävention eingespart werden könnte.
Denn Polizeieinsätze sind sehr viel teurer als die Fanprojekte. Ich kann mal ein Beispiel sagen. Wir hatten, das ist schon einige Jahre her, wir hatten ein Spiel bei Dynamo Dresden als 1. FC Union. Und es gab einen derart massiven Polizeieinsatz. Unter anderem flogen über dem Sonderzug, der die Unioner nach Dresden brachte, die ganze Strecke zwei Polizeihubschrauber von Berlin bis Dresden. Und der Leiter des Dresdner Fanprojektes hat damals gesagt, dass das dieser eine Polizeieinsatz gekostet hat. Das würde die Arbeit meines Fanprojektes für die nächsten 10 Jahre sichern.
Das, was nun droht verloren zu gehen, sei nur schwer wieder zurückzugewinnen, sagt Michael Gabriel.
Die Arbeit beruht ja auf einer Langfristigkeit und darauf, dass die jungen Leute sich darauf verlassen können, dass die Kollegen und die Kolleginnen in den Fanprojekten auch langfristig vor Ort sind. Dass sie dann je nach Situation wissen, dass sie sich an den Kollegen oder an die Kolleginnen wenden können und da auch sicher sein können, dass sie Unterstützung bekommen. Langfristig hat sich die Arbeit auch extrem ausgezahlt, ist auch belegt, dass sie absolut wirksam ist. Wenn wir uns anschauen, wie heute das Thema Rassismus im deutschen Fußball gesehen wird, dann ist das eine unglaubliche Verbesserung zu der Zeit von den 80er Jahren, als die ersten Fanprojekte eingerichtet worden sind.
Zwar könnte man angesichts der Diskussion um den Rassismus in den Stadien den Eindruck gewinnen, dass das Problem nie größer gewesen sei. Doch wer aus eigenem Erleben noch die Stadien in den späten 80er Jahren kennt, die Sprüche auf den Tribünen, der wird Gabriel zustimmen. Dies aufs Spiel zu setzen sei fahrlässig. Und der Schaden, der schon jetzt entstanden sei, sei immens, sagt Sieg Zelt, der Unioner. Er fürchtet eine fatale Signalwirkung, die von der Diskussion ausgehen könnte. Dem Beispiel des DFB könnten Kommunen und Länder folgen.